Ich spreche heute mit Dr. Magnus Baringer von 321 Med. Freue mich riesig auf dieses Gespräch. Ich habe ihn schon mal kennenlernen dürfen und der hat wirklich was zu sagen. Doktor habe ich gesagt, Doktor, das ist was Besonderes, weil Magnus mit Summa Cum Laude promoviert hat und das ist schon eine große Geschichte. Darüber werde ich ihn auch gleich fragen. Aber lieber Magnus, stell dich doch bitte einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
Ja, lieber Werner, vielen Dank. Ich habe mich auch schon sehr auf das Gespräch heute gefreut. Genau, mein Name ist Magnus Baringer. Ich stamme aus der Zunft der Ärzte, war also lange Zeit im Bereich der Handchirurgie und plastischen Chirurgie unterwegs. Bin aber schon seit Schulzeiten auch ein ziemlicher IT-Nerd, habe also schon immer irgendwie so einen Narren an Computern und Softwareentwicklungen gefressen gehabt und habe initial, um mein eigenes Problem zu lösen, eben eine Software gebaut, die dann auch der ein oder andere Kollege dann plötzlich mal haben wollte und dann ist es von da im positiven Sinn ziemlich aus dem Ruder gelaufen und jetzt eben ein Unternehmen entstanden über die letzten 3 Jahre mit jetzt knapp 50 Mitarbeitern und schon ein paar tausend Praxen und Kliniken, die wir unterstützen. Genau, und das ist so die kleine Hafenrundfahrt durch meinen Lebenslauf. Genau.
Bevor wir auf die Software gleich zu sprechen kommen, noch einmal zu deinem Doktorarbeitstitel oder Thema. Worüber hast du promoviert?
Genau, ich habe also im weitesten Sinne war mein Thema der Morbus Dupuytren, also eine Veränderung an der Hand, wo ja so ist also sehr weit verbreitet und das ist also eine Erkrankung, die, wie du ja dann auch weißt, im Prinzip nicht wirklich heilbar ist. Sie ist zwar in Anführungszeichen gutartig, führt aber halt doch über die Zeit zu entsprechend Bewegungseinschränkungen der Hände. Und das Blöde an der Erkrankung ist eben, dass man sie eben, wie gesagt, nicht heilen kann. Man kann halt nur in Anführungszeichen Symptomlinderung betreiben, indem man halt das Bindegewebe, das da immer mehr um die Beugesehnen der Hand anwächst, mit der Zeit halt irgendwo rausholt oder zumindest durchtrennt. Dabei hinterlässt man aber durch auch die Operation eine gewisse Restvernarbung. Und da das in der Regel immer wieder kommt, muss man in der Regel so eine Operation dann auch mehrfach durchführen. Dadurch, dass man aber durch die OP eben auch wieder zu einer gewissen Vernarbung und damit eigentlich zu einer Verschlimmbesserung in gewisser Weise beiträgt, will man eigentlich irgendwo den idealen OP-Zeitpunkt erwischen, wo eben Schwere der Erkrankung und, ich sage jetzt mal, operative Nebenwirkungen sich irgendwo die Waage halten. Das Blöde ist nur, dass man diesen idealen Zeitpunkt in der Regel nie erwischt, weil die Patienten entweder viel zu früh kommen oder viel zu spät. Und gerade dieses viel zu spät ist eben schon ein großes Thema. Und das Blöde ist, dass das ja sich über die Zeit so entwickelt. Das heißt, man hat auch irgendwie immer so relativ wenig Vergleichswert, wie stark hat sich jetzt das letzte Jahr irgendwie verändert. Und diesem Problem habe ich mich eben in meiner Doktorarbeit angenommen und da eben auch schon eine Software entwickelt, wo ich quasi meine Hand vermessen kann als Patient. Sprich, ich halte sie einfach vor die Webcam oder die Kamera meines Handys. Das vermisst automatisch quasi die Kontrakturzustände der Handgelenke, pflegt in eine Datenbank ein. Und ich habe eben als Patient dann, ohne dass ich selber irgendwie messen muss, weil das ja doch immer so bedingt objektiv ist, aber auch ohne dass ich regelmäßig irgendwie zu meinem behandelten Arzt gehen muss, was aus Kapazitätsgründen gar nicht geht, ein sehr objektiv Monitoring eben von meinem Krankheitsprogress und kann das eben selber gut mitmonitoren und gleichzeitig kann ich aber auch als Arzt meinen Patienten darüber mitmonitoren und dann darüber eben den Idealzeitpunkt, also so ungefähr 30 Grad Beugekontraktur, eben abpassen und den Patienten halt zum richtigen Zeitpunkt dann einbestellen, um dann eben eine OP zu planen und das nicht erst zu machen, wenn es eben viel zu spät ist. Und das war eigentlich so das, was ich in meiner Doktorarbeit damals gebaut habe, genau.
Aber lieber Magnus, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier über diesen Podcast darüber erfahre. Ja, ich war bei einigen Handchirurgen, also mein Vater hatte das auch. Ja. Und dadurch war ich schon ein bisschen geprimed. Und die haben mir dann immer gesagt, oh, wir warten noch. Ne? Also auch sehr schön, was du da wiedergibst. Ich glaube, es ist im Moment relativ stabil. Und ich denke einfach, da kommen wir jetzt so ein bisschen in das Thema Daten rein, dass wir trotz allem noch immer zu wenig wissen, auch über eine solche Erkrankung, die möglicherweise ja mit anderen Erkrankungen im Körper auch korreliert, beeinflusst werden kann und so weiter und so fort. Aber vielleicht sprechen wir da irgendwann noch mal drüber, wenn bei mir die Kontraktur zunimmt. Aber lieber Markus, lass uns noch mal zurückgehen. Du hast als Arzt gearbeitet und hast du einfach festgestellt, es nerven dich diese Abläufe. Und dann hast du gesagt, du machst das jetzt selbst. Was waren so deine ersten Lösungen, die du für deinen Alltag umsetzen konntest?
Also das damals drängendste Thema bei mir, und das war eigentlich auch so der Aufschlagspunkt, mit dem wir jetzt funktionell bei unserer Software damals gestartet sind, war eigentlich so dieses Thema Kommunikation im weitesten Sinne. Also das, was man selber sowohl von Patientenseite als auch auf Praxis- oder Klinikseite eben wahrnimmt, auf Klinikseite oder Praxisseite, es klingelt den ganzen Tag irgendwie das Telefon. Als Mitarbeitender in der Praxis dreht man am Rad, gerade zu Stoßzeiten. Es rufen dreimal so viele Leute an, wie man irgendwie Telefonkapazität hat. Das E-Mail-Postfach quillt sowieso über und wird gar nicht oder nur mit sehr viel Verzögerung bearbeitet, so dass man sich eigentlich auf Praxisseite ziemlich im Hamsterrad fühlt. Und als Patient kennt man natürlich die Gegenseite auch, wenn man irgendwie seine Praxis erreichen will oder Klinik erreichen will. Das grenzt schon an mittleres Wunder, gerade zu Stoßzeiten, wenn man da irgendwie durchkommt, eine E-Mail, wenn man schreibt, es geht eh irgendwie so gefühlt, wie wenn man es ins Nirvana schickt. Also einfach diese kommunikative Interaktion zwischen Gesundheitseinrichtung und Patient, da habe ich einfach bei mir selber, aber auch so ziemlich bei jedem Kollegen, mit dem man sich irgendwie unterhalten hat, einfach als wahnsinnig herausfordernd empfunden. Und auch als Patient konnte ich es natürlich selber auch. Und wir haben dann eben bei uns selbst, aber auch natürlich so im Bekannten- und Freundeskreis, jeder, der so aus dem Kollegenkreis ist, jeder probiert irgendwie 1000 Lösungen aus. Die einen haben Online-Terminbuchung, die anderen haben Gott weiß was. Und trotzdem haben alle irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, geflucht wie die Rohrspatzen, weil irgendwie nie was Passendes dabei war. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ja komm, eigentlich baust schon immer Software. Jetzt baust einfach mal für dich selber das, was dir halt passen würde, so wie du es selber irgendwie lösen würdest. Und daraus ist dann eigentlich initial dieses Konzept Online-Rezeption entstanden, was eben damals so der erste Aufschlag war. Und mit dem wir halt eben dieses Thema, wie kommt man so ein bisschen weg von Telefon und E-Mails, initial dann eben damit sehr gut gelöst haben und deshalb dann relativ schnell eben zum einen halt in sehr vielen Praxen Anklang gefunden hat und jetzt mittlerweile eben auch so ein bisschen zu einem Gattungsbegriff geworden ist, weil jetzt ja ganz viele von dem Thema Online-Rezeption irgendwo sprechen. Damals hat das Wort tatsächlich keiner benutzt. Also ich habe damals auch mir alle, was ich, namensrechte Domains, alles rund um Online-Rezeption einfach kaufen können, weil keiner von Online-Rezeption gesprochen hat. Und ja, so ist es damals eigentlich initial mit diesem Thema, wie korrigt man Kommunikation so ein bisschen von der Offline-Rezeptionswelt in der Online-Rezeptionswelt. Damit ist es gestartet und von da aus hat sich dann eben jetzt immer weiter entwickelt über die letzte Zeit.
Was waren die nächsten Projekte, Magnus, nachdem dieses Thema adressiert war? Wie seid ihr weiter vorgegangen?
Gut, also jetzt als auf Unternehmenssicht war es natürlich erstmal so, ich habe das ja parallel zu meiner ganz normalen, zu meinem Tagesgeschäft als Arzt irgendwo entwickelt und dann ist es gerade über 2023. Eigentlich hat sich das von Jahresanfang von, es sind eine Handvoll Praxen, die damit arbeiten, zu am Jahresende, es sind schon ein paar hundert Praxen, die das nutzen, irgendwie entwickelt. Und das war natürlich dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, Waringer, jetzt musst du dich irgendwann entscheiden, machst du Software weiter oder machst du als Arzt irgendwie weiter. Habe mich dann erstmal dafür entschieden, quasi das Arztsein zu pausieren und eben eine Firma draus aufzubauen. Das heißt, da war erstmal unternehmerisch, waren die nächsten Schritte dann eben zum Jahreswechsel wirklich das Unternehmen aufbauen und in die Richtung eben da ja mit aller Kraft irgendwo reinzugehen, was jetzt eben auf die letzten 2,5 Jahre dann dazu geführt hat, dass wir halt von ich mach's allein zu jetzt, wir sind jetzt mittlerweile knapp 50 Leute geführt hat auf die 2,5 Jahre, was schon recht steiler Ritt irgendwie war. Und funktionell war eigentlich der Weg so ein bisschen ein von Stöckchen auf Steinchen kommen, weil in der Regel kommunizierst du ja, um irgendwas zu tun, zum Beispiel um einen Termin auszumachen oder ein Rezept anzufragen oder Ähnliches. Das heißt, es kommt relativ schnell dann der Punkt, ja, um zu terminieren, brauche ich ja auch irgendeine Art von Kalenderlogik. Also haben wir angefangen, irgendwie Kalendersysteme zu bauen. Dann kam als nächstes eigentlich, ja, wenn wir jetzt aber einen Termin ausgemacht haben, wollen wir eigentlich ja danach direkt einen Anamnesebogen haben. Also haben wir ein Anamnesebogen-Tool gebaut und so kam man eben so ein bisschen von Stöckchen auf Steinchen und haben uns eigentlich am Bedarf des Problems, wie kann ich Praxisalltag irgendwo als Ganzes immer weiter digitalisieren und automatisieren, entlang gehangelt und haben uns eben mittlerweile eben mehr zu einer Plattform entwickelt, mit der man eben nach Möglichkeit eben Praxisalltag wirklich eben sehr umfangreich und ganzheitlich dann eben in einer Ökosystemstruktur irgendwo digital abbilden konnten. Genau.
Dann habe ich mich ja auch immer wieder mit niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten unterhalten und manche waren auch schon ein bisschen ermüdet von, ich sag mal, Vorhaben, die nicht gut funktionierten oder irgendwelchen Umstellungen. Dann saßen sie selbst am Freitagnachmittag in der Praxis und haben wieder ein Update aufspielen müssen. Deswegen glaube ich, man kann vielen gar keinen Vorwurf machen. Inzwischen merke ich, da ist eine Bereitschaft da. Und dann kommt ja auch immer wieder ein Thema, das ist das ganze Schnittstellenthema. Und was kannst du dazu sagen? Also beruhigst du erstmal jetzt so einen Praxisinhaber und sagst, das kriegen wir schon alles hin? Oder sagst du, oh, ich weiß auch nicht, ein Riesenthema, Schnittstellen?
Ja, also es ist tatsächlich so ein bisschen, wie du schon sagst, so eine multifaktorielle Genese irgendwie. Also zum einen sind die ja in der Regel schon irgendwie gebrannte Kinder von absurden Preismodellen, wo man für jeden Schrott irgendwie extra zahlt und dann es wieder nicht funktioniert und dann sitzt irgendwie zur Primetime, wenn eigentlich die Praxis brennt, irgendwie ein Techniker unterm Schreibtisch und versucht irgendwie das zum Laufen zu kriegen und dann dieses über allem schwebende Damoklesschwert der Schnittstellen eigentlich. Und dadurch, dass ich halt aber selber ja aus der Zunft bin und auch im Freundes- und Familienkreis relativ viele Kollegen eben habe, also oder die in der Medizin eben tätig sind, kenne ich natürlich irgendwo diese ganzen Bauchschmerzen selber auch schon sehr gut. Und das war eben schon eine Prämisse, die wir jetzt immer noch haben, dass wir eben sagen, ich würde eigentlich gerne das Unternehmen und die Lösungen bauen, konsequent so, wie ich sie mir selber gewünscht hätte. Von wer kümmert sich um mich, wo wir zum Beispiel bei uns im Unternehmen ausschließlich Leute aus der Medizin einstellen, jetzt mal von Entwicklern abgesehen, haben wir bei uns zum Beispiel keine Sales-Leute oder Vertriebsleute, sondern wir stellen nur MFAs, ZFAs, Leute mit medizinischem Hintergrund ein, weil mir viel wichtiger ist, dass wir unsere Kunden auf Augenhöhe verstehen und einfach wir wissen, wie sich ein Montagmorgen in der Praxis anfühlt und das ist einfach ein himmelweiter Unterschied, ob man das gelebt hat oder einfach nur aus einer 2 Wochen Schulung kennt. Und das, was die zu Software wissen müssen, das bringen wir denen bei. Aber uns ist viel wichtiger, dass die Medizinalltag verstehen, weil das einen Riesenunterschied macht, schon allein, wie wir mit denen die Software erarbeiten, wie wir die onboarden und so weiter. Und zum anderen kennen wir natürlich auch eben dieses Schnittstellenthema. Und das hat halt so ein paar Aspekte, weil nur einen Teil davon kann man selber beeinflussen. Also ein großes Problem ist natürlich, dass manche Systeme in der Medizin einfach technisch schlichtweg so aus der Zeit gefallen sind, dass man sie halt kaum mehr anschließen kann, weil es halt irgendwo ein technisches Fundament aus den 80ern ist, wo man sagt, das ist einfach mit keiner Architektur mehr irgendwo vereinbar. Das sind halt so Dinosaurier-Systeme, die irgendwie ausschleifen. Und dann gibt's halt leider auch noch so eine Handvoll Anbieter, die halt aus, ich sag mal, firmenpolitischer Sicht sich relativ stark da, ja, hinter einem Burggraben verstecken. Warum auch immer, hat dann halt irgendwelche wirtschaftlichen Gründe oder Ähnliches, wo man natürlich gucken muss, wie geht man damit um. Erfreulicherweise ist es aber tatsächlich was, was wir jetzt einfach merken, dass schon immer mehr Hersteller auch merken, dass man einfach zusammen weiterkommt, wie wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht. Also man da durchaus schon eine gewisse Bereitschaft jetzt hat, von vielen Systemen da auch Schnittstellen zu bauen und wir dann eben versuchen, diese Bereitschaft auch mit maximal offenen Armen entgegenzunehmen. Also in der Regel scheitert es selten an uns beim Schnittstellenbauen, sondern eher an der Bereitschaft von einem Partner. Und das andere ist halt, dass wir halt eben deswegen auch dazu übergegangen sind, manche Dinge dann eben selbst zu bauen, wo wir halt sagen, wenn es so unmöglich ist, irgendwie ein anderes System anzubinden mit einer Funktionalität, die aber so zentral ist, wie zum Beispiel Ressourcenverwaltung, dann müssen wir es halt einfach selber bauen, damit es in einer Systemlandschaft integriert ist. Und damit fahren wir eigentlich mittlerweile ganz gut, weil wir eben zu vielen Systemen einfach schon die Schnittstellen haben, die es braucht, damit man im Alltag gut arbeiten kann. Und die Sachen, wo man aber immer über irgendwas Zentrales drüber stolpert, bauen wir halt dann selber und kriegen damit eigentlich so das Beste aus beiden Welten hin, sodass es jetzt, wie gesagt, in vielen tausend Praxen und Kliniken jetzt eigentlich schon relativ gut läuft und wir da eigentlich jetzt mittlerweile auch mit recht breitem Kreuz sagen können, egal ob du eine Hausarztpraxis im Bayerischen Wald bist oder eine Klinikkette mit 200 Standorten, wir haben irgendwie jeden Schmarrn schon mal gehört und eine Lösung uns dafür ausgedacht, dass wir da in der Regel schon einen ganz guten Weg finden, das so hinzukriegen, dass man im Alltag da sehr gut damit fährt.
Ich glaube, das Wort hinkriegen ist dabei wunderbar von dir formuliert, weil du hast es ja hinbekommen, du hast ganz viel gemacht. Ich muss trotzdem noch eine andere Sache sagen, was ja auch immer so als Stopper reingebracht wird. Und das ist dann das Thema Datenschutz. Wie gehst du da heute mit um? Siehst du da für dich gute Wege inzwischen? Ich habe ja auch damit immer mal wieder zu tun gehabt in der Klinik. Und früher habe ich sehr negativ über den Datenschutz gesprochen. Und dann kam ich irgendwann dahin und habe gesagt, Mensch, wir müssen irgendwie sehen, wie wir mit den Datenschützern zusammen das ganze Projekt aufbauen und nicht gleich den Feind auf der anderen Seite des Tisches spüren. Aber wie empfindest du deine Expansion, deine Weiterentwicklung und so weiter in diesem Kontext?
Also ich halte Datenschutz tatsächlich auch im Prinzip für eine extrem sinnvolle Sache. Das ist ja immer noch so ein bisschen wie ausgestaltet oder die Ausgestaltung ist dann nochmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, landesabhängig. Und da sind wir natürlich jetzt in Zentraleuropa vielleicht schon so ein bisschen die Bürokratie-Weltmeister, was das angeht, wo man sich dann manchmal denkt, okay, 90% ist sinnvoll, die letzten 10% ist jetzt die Frage, ob es am Ende noch faktisch wirklich zu Schutz von Daten beiträgt oder halt nur noch Arbeit macht. Aber prinzipiell muss man schon sagen, ist Datenschutz, gerade weil es halt um so wichtige Daten geht und ja da auch die Gesundheit von Menschen dranhängt. Also ich halte es auch für extrem wichtig und man muss halt sagen, es ist halt eine Hürde, über die man halt hüpfen muss. Und da kann man sich jetzt irgendwie ärgern, dass man halt irgendwie nochmal irgendwelche Zertifizierungen braucht und so. Man kann sich drüber ärgern oder man nimmt es halt in Kauf, weil man grundsätzlich sagt, von Datenschutz sind wir überzeugt und das haben wir ja bei uns auch von Anfang an irgendwie schon versucht so mit rein zu engineeren, dass wir halt sagen, okay, wir sind nur auf deutschen Servern, wir wissen genau, wo unsere Daten liegen. Wir hüpfen halt so hoch, wie wir da entsprechend hüpfen müssen, aber einen anderen Weg gibt's halt nicht. Und dann stört es einen ehrlicherweise auch nicht mehr so sonderlich. Manche Sachen, jetzt gerade was so Zertifizierungen angeht, da stellt man sich manchmal schon so ein bisschen die Frage, dass wenn man sagt, ich habe schon die eine Zertifizierung und in der anderen steckt faktisch genau dasselbe mit drin und man muss es halt irgendwie doppelt machen. Muss es jetzt sein? Ja, ist halt so. Aber irgendwas ist immer auf gut Deutsch gesagt und dann muss man es halt irgendwie mitnehmen und sich nicht drüber ärgern. Und im Großen und Ganzen sehe ich es aber exakt wie du. Es ist ein ganz relevanter Teil, dass da halt mit wertvollen oder schützenswerten Daten halt kein Schindluder getrieben wird und da halt nicht Hinz und Kunz alles damit machen kann. Und von daher halte ich das schon auch für sehr, sehr sinnvoll, dass das so ist, wie es ist. Und meine, die letzten 5% an vielleicht überbordender Bürokratie, die muss man halt einfach mitnehmen und sich nicht drüber ärgern.
Nun hast du schon gesagt, dass eure Daten quasi auf deutschen Servern liegen. Ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, gerade auch aktuell. Was sind die nächsten Projekte, die nächsten Schritte, die ihr machen möchtet, wo ihr sagt, da seid ihr jetzt dran und vielleicht 2027 könnte das und das auch sein?
Ja, also bei uns steht momentan jetzt wirklich ganz, ganz viel einfach unter diesem Thema Praxisalltag ganzheitlich in einer Plattform digital zusammenbringen, damit ein Ökosystem daraus entsteht. Und das hat für uns eben mehrere Facetten, weil ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht, warum hat es bisher irgendwie keiner so richtig schön hinbekommen, weil es natürlich sehr komplex ist und es aber eben mehrere Faktoren hat. Ich habe mir das nämlich, also für mich ist das Bild immer so ein bisschen wie einen IKEA-Schrank zusammenbauen. Bisher ist Digitalisierung eher so auf Werkzeugebene. Man holt sich irgendwie ein Einzelwerkzeug für ein Problem. Was weiß ich, ich hole mir eine Online-Terminbuchung. Dann habe ich ein Werkzeug, aber was ich bei einem IKEA-Schrank ja auch nie machen würde, ist, dass ich direkt einfach mit einem Werkzeug auf das Holz drauf losrenne, weil dann mache ich irgendwas, aber es kommt halt eigentlich nicht der Schrank raus, den ich haben will, sondern es startet eigentlich damit, dass ich einen guten Bauplan habe, der einfach die Werkzeuge untereinander, die ich dann brauche, so orchestriert, dass eben das richtige Werkzeug an der richtigen Stelle das Richtige tut. Und wenn ich es dann im Idealfall noch ganz gut treffe, dann habe ich vielleicht auch noch jemanden, der mir irgendwie beim Schrauben hilft. Aber ohne den Bauplan hilft mir das Werkzeug nichts. Und erst dann macht es auch Sinn, noch helfende Hände dazu zu kriegen. Und so haben wir so ein bisschen jetzt angefangen, eben unser System umzubauen. Dass wir eben sagen, im Zentrum muss eigentlich erstmal der Bauplan der Praxis stecken und dafür haben wir eben so eine Workflow-Plattform entwickelt, in der ich erstmal quasi meine Arbeitsabläufe in der Praxis wie in so einer, ja, auf so einer Zeichenleinwand nachzeichnen oder nachbauen kann, sodass eben das digitale Ökosystem aber erstmal exakt von den Prozessen so aufgebaut ist, wie meine individuelle Praxis funktioniert. Weil da gibt's auch kein One-Fits-All-Modell, sondern jede Praxis ist anders und jeder Arbeitsablauf ist anders. Und wenn ich diesen Bauplan nicht habe, dann helfen mir auch die besten Werkzeuge wie eine Telefon-KI oder eine Online-Terminbuchung nur bedingt was, weil sie einfach kontextlos oder ohne Konnex zueinander stehen und auch die Daten dazwischen nicht wirklich sinnvoll hin und her fließen. Und aufgrund dieser Ausrichtung ist jetzt eigentlich unser Ziel, dass man sagt, wie kann man irgendwie Praxisalltag eben digital in Prozessen nachbauen und dann eben die passenden Werkzeuge da andocken. Und dafür haben wir dann eben on top auf diese, ich sage jetzt mal, Workflow-Plattform eben einen App-Store entwickelt, wo jetzt eben diese ganzen Einzelwerkzeuge wie Online-Rezeption, Kalender, Telefon, KI und so weiter drin liegen. Und ich suche mir quasi aus, welches Werkzeug brauche ich dann, wenn ich meinen Bauplan gebaut habe, damit ich das dann eben entsprechend auch bauen kann am Ende. Aber im Ziel steht oder im Kern steckt quasi wirklich Praxisalltag als Ganzes entlang von wirklich meinen Prozessen durchzudenken und nicht mehr nur einzelne Werkzeuge reinzuschmeißen, weil das eben immer zu irgendeinem Flaschenhals führt. Und das ist eigentlich jetzt das, was bei uns gerade so das ganz große Ziel ist, eigentlich ausgehend von diesen Prozessen, die eine Praxis hat, sich dann auch zu überlegen, welche Werkzeuge haben wir schon, welche brauchen wir vielleicht noch, damit ich am Ende aber ein Ökosystem bekomme, das irgendwie im Hintergrund meinen Alltag irgendwo mitträgt, ohne diese ganzen Flaschenhälse und ohne diesen Reibungsverlust, den man irgendwie immer ja als Friktion halt wahrnimmt und sich dann halt in Stress und schlechter Erreichbarkeit und Ineffizienz irgendwie niederschlägt. Genau.
Ich finde das total beeindruckend, was ihr da aufgebaut habt über die Zeit. Das ist ja eine kurze Zeit letztlich gewesen. Und ich kann mir schon vorstellen, wie es den, ich sag mal, Praxismitarbeitenden, Inhabern hilft, den Alltag zu gestalten. Lass uns das einmal von den Patienten her sehen. Wie siehst du da noch weitere Entwicklungsmöglichkeiten, dass der Patient eben auch, und wir sind ja alle Patienten, dass man dieses Andocken an die Praxis, an die Klinik noch weiter optimieren kann? Ist das bei euch auch ein Thema oder spielt ihr eher quasi in der Praxis?
Also das ist für uns ein wahnsinnig großes Thema tatsächlich, weil am Ende ja nahezu jeder Ablauf einer Praxis, wenn es jetzt nicht irgendwie internes QM ist oder wann mache ich den Steri sauber, blöd gesagt, hat ja eigentlich fast jeder Prozess einer Praxis zwangsläufig auch irgendeinen Touchpoint mit einem Patienten. Das heißt, die aus der Gleichung rauszulassen, wäre eigentlich völliger Wahnsinn. Deswegen ist es mindestens so wichtig, weil man die Patienten ja auch noch weniger schulen kann oder auf die eigenen Systeme einstellen kann, wie das Praxisteam, sich genau zu überlegen, wie fühlt sich's denn für einen Patienten an, dann mit irgendeinem digitalen Stück Software oder irgendeinem Tool zu interagieren. Also das ist für uns wahnsinnig wichtig. Und da versuche ich aber halt eben auch immer so ein bisschen diese Brille aufzusetzen, wie geht's mir selber als Patient? Und am Ende ist es ja eigentlich, wenn man Patient ist, so, dass man eigentlich sagt, ich will halt einfach, dass mir bei meinem Thema irgendwie geholfen wird. Ich habe irgendwie ein Problem und ich möchte einfach, dass das gelöst wird oder mir dabei geholfen wird. Und alles, was irgendwie drauf einzahlt, dass dieses mir wird geholfen, sich irgendwo gut anfühlt, dass ich schnell eine Rückmeldung von der Praxis bekomme und selbst wenn es vielleicht noch nicht die Antwort auf mein Problem ist, ich aber weiß, es ist gut angekommen und da hilft mir wer und ich verschwinde nicht irgendwo im Nirvana oder dass ich nach dem Termin einfach meine Daten auch zur Verfügung gestellt bekomme, ich den Befund habe, dass vielleicht zum nächsten Arzt, zu dem ich weiter muss, schon direkt weitergeleitet wird und einfach diese Friktion eben nicht mehr dazu führt, dass ich mich immer so allein gelassen fühle mit meinem Problem. Alles, was darauf einzahlt, das Gefühl besser zu machen, das ist eigentlich das, wo wir versuchen zu schleifen und da immer halt die Patientenbrille irgendwo aufzusetzen und zu sagen, wie würde es mir selber gehen, wenn ich jetzt in dieser Haut stecken würde und was müsste irgendwo passieren, damit es sich für mich besser anfühlt. Und dieses, was muss passieren, das suchen wir eben immer und das bauen wir dann halt relativ konsequent, so wie wir es uns selber auch aus Patientensicht wünschen würden, weil ich da auch immer zu unserem Team sage, ich habe die Firma ja nicht gebaut, weil ich jetzt ums Verrecken ein Unternehmen gründen wollte oder mir einen Job basteln musste. Ich hätte auch einfach in der Medizin bleiben können. Da kann man auch schön davon leben. Das heißt, unser Ziel ist nicht primär, wie können wir das irgendwie gewinnoptimieren, das Ganze, sondern erstmal, wie können wir eben die beste Lösung für dieses Problem bauen, das ich selber wahrgenommen habe, sowohl von Praxisseite als auch, ich kenne es als Patient. Und erstmal muss es da drauf einzahlen und wenn es dann noch einen Euro abwirft, ist es schön, aber lieber löst das Problem und danach kommt das Wirtschaftliche. Und diese Brille versuchen wir eigentlich auch aus Patientensicht halt immer aufzusetzen, dass man einfach sagt, zahlt es darauf ein oder was muss passieren, dass es darauf einzahlt, dass sich irgendwie mein Problem wird gelöst, besser anfühlt, wenn ich die Patientenbrille aufsetze. Und glaube ich, wenn man sich das immer in Erinnerung ruft, dann baut man auch die Lösung, die dann am Ende funktioniert.
Nun habe ich die Patientenbrille auf und sage, meine Güte, in der XY321 Medpraxis, das läuft super, ja, ich habe die Kommunikation, ich fühle mich dort auch strukturiert irgendwie durchgeführt. Dann haben wir die elektronische Patientenakte und dann gibt es noch eine andere Praxis. Und ich sage, meine Güte, das ist schade, dass diese beiden Praxen eigentlich nicht besser zusammen kooperieren, weil natürlich viele Themen auch immer überlappend sind. Wo ist deine nächste große Lösung? Also ich glaube, dieses ganze Thema elektronische Patientenakte, das hat sich ein bisschen festgefahren. Das ist eben schwierig jetzt schnell jedenfalls zu verändern. Ich möchte also als Patient diese Abläufe möglichst überall haben. Und wie kommt der Patient weiter?
Also das ist tatsächlich halt ein großes Problem, dass ich sage jetzt mal, die vermeintlichen Lösungen, die man sich irgendwie von zentralen Instituten wie jetzt der Gematik oder dem Staat eben wünschen würde, halt doch immer länger brauchen, als man sich das irgendwie ja wünschen würde, um das Problem zu lösen oder halt am Anfang das Problem doch nicht zu lösen, wie es eigentlich alle Parteien irgendwie sich erhofft hätten. Und das ist tatsächlich was, wo wir halt auch oft drüber stolpern und wir halt sagen, okay, binden wir das jetzt schon an eine EPA an oder macht es Sinn, jetzt an Gematik-Infrastruktur anzudocken? Oder wie müsste man es halt wieder bauen, damit sowohl für den Patienten als auch denjenigen, der vielleicht als nächster Kollege in der nächsten Praxis sitzt, halt so unkompliziert ist, dass es nicht mehr an Reibungsverlust scheitert. Und das ist halt dann auch an vielen Stellen wieder einfach ein Usability-Thema, dass man sagt, okay, wir haben jetzt das Problem, der Patient oder du bist aus einer Praxis raus, die mit unserem System arbeitet und es war vielleicht der Hausarzt und du musst jetzt zum Orthopäden. Wie macht man dieses, du gehst zum Orthopäden und der kann auch direkt auf den Krempel zugreifen, wie macht man das maximal unkompliziert? Und dann muss man sich halt überlegen, okay, wenn ich jetzt ein System bauen würde, wo, was weiß ich, der nächste Kollege einfach, indem er einen vierstelligen PIN eingibt und noch vielleicht du als Patient kurz einen QR-Code scannst und der Prozess dauert 10 Sekunden und dann hast du als nächster Kollege aber alles vorliegen, dann ist einmal die Hürde, über die du hüpfen musst, um ans selbe Ziel wie eine EPA zu kommen, überschaubar groß. Und dann muss man sich halt überlegen, wie zur Hölle kriegt man ein System gebaut, das so unkompliziert funktioniert. Da steckt der Teufel dann halt im Detail. Aber man, wenn man von dem, was man sich als Lösung wünschen würde oder wo ich mir selber denken würde, wenn ich jetzt da sitze und da kommt mein Patient zu mir und sagt, ja, geben Sie einfach kurz auf der Seite den PIN ein und dann haben Sie schon die Bilder, dann würde ich es machen. Dann muss man sich halt einfach von da Reverse Engineering technisch überlegen, wie baut man halt so ein System? Und so gehen wir das dann halt an, dass wir jetzt sagen, okay, dann müssen wir halt ein System bauen, das so einfach funktioniert, dass der Patient halt in die nächste Praxis geht, sagt, hier den PIN kurz eingeben und der nächste hat alles, was er braucht, auch wieder sofort da liegen.
Nun gibt es euch und es gibt verschiedene andere auch. Gibt es auch Kommunikation zwischen den einzelnen Unternehmen, dass man sagt, eigentlich sind doch unsere Ideen relativ ähnlich, lass uns mal kurz schließen oder jeder ist in seinem Tunnel und möglichst distanziert von anderen.
Also ist natürlich auch ein bisschen unternehmensabhängig, wie da die interne Philosophie ist. Bei uns ist es so, dass wir da halt ehrlicherweise auch sagen, gemeinsam kommt man in der Regel weiter, wie es alleine zu machen. Und deswegen haben wir das halt bei uns jetzt zum Beispiel eben auch als einen Schritt gemacht, dass wir sagen, unser App Store ist halt auch für Drittanbieter zugänglich. Das heißt, selbst wenn wir jetzt zum Beispiel ein eigenes Anamnesebogen-Tool haben, das du dir aus dem App Store einfach buchen kannst, nehmen wir auch andere Marktbegleiter mit rein, mit denen wir eh schon lange gut zusammenarbeiten, weil sie in anderen Praxen irgendwo etabliert sind. Und die nehmen wir halt auch in den App Store mit rein und binden die aber halt nahtlos entlang dieser Workflows und Prozesse wieder in unser System mit ein und kümmern uns halt drum, dass es genauso nahtlos funktioniert, als würde man unsere App nehmen, weil es uns eher darum geht, nehmen wir mal an, eine Praxis hat schon irgendwie Idana oder SimplePrax im Einsatz als Beispiel für Anamnesebögen. So, dann haben die ja in der Regel schon einiges an Hirnschmalz und Zeit investiert, das System zu etablieren, an ihren PVS anzubinden, sich die Bögen zu überlegen und so weiter. Wenn wir jetzt da reingehen und das alles über den Haufen werfen, das kann man natürlich machen, um dann irgendwie nochmal 50 Euro mehr zu verdienen, führt aber dazu, dass die Praxis halt wieder einen unfassbaren Aufwand hat, der Alltag irgendwie an 10 Stellen zerbricht und man irgendwie diesen Grundsatz Never touch a running system halt relativ hart torpediert. Und da kenne ich halt selber die leidvolle Seite des Praxisinhabers in Anführungszeichen. Und da sagen wir halt, lieber haben wir ein nahtloses Ökosystem, wo wir dann nochmal so ein bisschen wie eine Universalschnittstelle die einzelnen Tools auch verbinden. Und dann haben wir halt 50 Euro weniger. Dafür empfiehlt uns vielleicht dann mal Idana auch in einer anderen Praxis wieder. Und man kommt da gemeinsam weiter, wie wenn man nur irgendwie ellenbogentechnisch so sein eigenes Ding macht. Und das versuchen halt wir eben durch diese App-Store-Thematik jetzt halt auch wirklich aktiv zu leben, dass wir sagen, selbst wenn wir selber was anbieten, nehmen wir andere mit rein, weil es unterm Strich wahrscheinlich mittel- und langfristig trotzdem der Weg ist, wo man weiterkommt. Ist aber halt auch schon Teil irgendwo der Firmenphilosophie, die man halt gehen muss oder die man halt nicht geht. Glücklicherweise würde ich aber sagen, ist es jetzt mittlerweile schon so, dass so 60-70% der Unternehmen, die jetzt irgendwo so in diesem MedTech-Universum rumtreiben, eher offen dafür sind, zusammenzuarbeiten. Und mein, welcher Weg am Ende der bessere war, das wird die Zeit irgendwie zeigen. Aber ich glaube schon, dass die 60-70%, die Bock auf Zusammenarbeit haben, am Ende wahrscheinlich da eher positiv rausgehen, als wenn man Burggräben zieht und dann halt irgendwie 50 Euro mehr hat, aber halt dann allein irgendwie am Seil hängt, statt in der Seilschaft den Berg hochzuklettern.
Und ich glaube, bei euch ist ein Geheimnis für den Erfolg eben auch das schon von dir angesprochene medizinisch kundige Team. Ne, dass die einzelnen Personen wissen, wie schwierig das ist, wenn man jedes Mal alles ganz neu erfinden, aufstellen muss. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Jetzt haben wir ja im Bundesgesundheitsministerium eigentlich in regelmäßigen Abständen, mehr oder weniger weit von entfernt, Wechsel. Das passiert eben aus vielen Gründen auch immer. Ich glaube, das ist kein Posten, um den man sich wirklich reißen kann, Bundesgesundheitsministerin oder Minister. Aber wenn du es so sagen solltest, was wäre dein großer Wunsch an die Politik, wenn man so sagen darf, die Politik, was als nächstes jetzt passieren sollte, damit ihr euch noch besser weiterentwickeln könnt?
Ich glaube, mit einer der größten Blocker, unabhängig jetzt von uns, ist Systemkomplexität. Das merkst du ja als Behandelnder, allein wenn es um Thema Abrechnung geht. Und das hört halt am Ende auf bei Regularien, wann darf welche Software irgendwie eingeführt werden, was brauche ich an Zertifizierungen oder Ähnlichem, wo halt einfach durch Komplexität und immer mehr noch angebaute Prozesse und Richtlinien und den Unterparagraphen vom Unterparagraphen irgendwo es so schwierig geworden ist, irgendwie den ganz normalen Alltag zu bestreiten. Und aus diesem es ist so schwierig geworden resultiert natürlich, dass es irgendwie 10-mal so teuer ist, als es unter Umständen sein müsste. Und das halt eigentlich irgendwie gerade das ist, woran unser Gesundheitssystem erkrankt ist, übermäßiger Ressourcenbedarf. Das wird man, glaube ich, nur los, wenn man einfach radikal einfach hergeht und Komplexität rausnimmt aus allen Regularien, Prozessen und so weiter, mit dem Ziel, dass es halt einfach deutlich weniger Ressourcen kostet, weil es dann sowohl die Leute, die eben in der Medizin tätig sind, weniger Ressourcen kostet und sie damit wieder mehr Kapazitäten für die Patienten haben, es gleichzeitig auf, sag ich jetzt mal, Medizinprodukte, Pharma-Seite einfach den Aufwand reduziert und damit das Zeug auch wieder billiger wird. Also die Medikamentenpreise werden vielleicht günstiger und so weiter. Und gleichzeitig halt auch den Markteintritt und die Handlungsfähigkeit jetzt für Unternehmen wie unseres zum Beispiel auch nochmal leichter macht. Und der Effekt einfach über mehrere Faktoren gleichzeitig halt dazu führt, dass es unkomplizierter, damit kostengünstiger und damit eigentlich wieder besser läuft. Also ich glaube, der Hauptfaktor ist wirklich Komplexität an der Stelle.
Lieber Magnus, ich sag ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wirklich kurzweilige und hochinteressante Gespräch. Mein Herz schlägt da in zweierlei Richtung. Also das eine ist natürlich beeindruckend, was ihr da alles geschafft habt, was du gebaut hast. Das andere ist natürlich schade, dass du nicht mehr als Herrn-Chirurg tätig bist. Denn so zu dir, glaube ich, könnte ich doch Vertrauen entwickeln und dann nochmal über meine Hand nachdenken. Aber wir bleiben im Kontakt und von der Seite her euch weiter alles Gute. Und mich hat das wirklich fasziniert, auch mit welcher Offenheit du daran gehst. Und ich kann nur sagen, mach weiter so. Vielen Dank.
Vielen Dank dir auch, lieber Werner. Es war mir ein Blumenpflücken. Hat mir sehr viel Freude gemacht, das Gespräch. Und natürlich auch dir und euch weiterhin alles Gute. Und wir halten auf jeden Fall den Draht. Definitiv.